Der Wahlkampf hat begonnen. Die Parteien bereiten sich jetzt auf die Neuwahlen vor. Und die Listen mit den Kandidaten, die werden gerade aufgestellt. Wer in den nächsten Bundestag will, der muss sich also wirklich jetzt ins Zeug legen. Viele wollen das aber gar nicht mehr. Von den 733 Abgeordneten sagen über 100, Schluss mit Plenarsaal. Ich kandidiere nicht wieder. Die Gründe sind ganz unterschiedlich. Ja, wie schauen diese Volksvertreter auf Jahrzehnte in der Politik zurück? Was eint sie jenseits der politischen Konkurrenz? Wir steigen aus. Abgeordnete ziehen Bilanz, unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei uns. Ja, heute sitzen hier über 100 Jahre Erfahrung im Bundestag, vertreten durch diese Gäste. Der dienstälteste Abgeordnete mit 34 Jahren im Bundestag ist Peter Ramsauer von der CSU. Seit 1990 Abgeordnete. Er war Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und er war auch von 2008 bis 2017 stellvertretender Parteivorsitzender. Mit 26 Jahren Bundestag folgt Michael Roth von der SPD, seit 1998 im Bundestag. Er ist seit 2021 Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und er war Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Gesine Lötsch begrüße ich herzlich von den Linken, seit 2002 Mitglied des Bundestages. Sie war Vorsitzende des Haushaltsausschusses und auch mal Parteivorsitzende. Und sechsmal hat sie das Direktmandat in Berlin-Lichtenberg gewonnen.
Richtig.
Herzlich willkommen Renate Künast von Bündnis 90 Die Grünen, genauso lange wie Gesine Lötsch im Bundestag. Und sie war von 2001 bis 2005 Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft und auch mal Parteivorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Also viele Jahre hier im Bundestag, viele Erfahrungen darüber wollen wir reden. Herr Ramsauer, Sie haben jetzt Ihre letzte Rede im Bundestag schon gehalten. Sie sind 70, das darf ich sagen, also Rente mit 70 jetzt für Sie. Mit welchem Gefühl schaut man oder sitzt man da jetzt im Bundestag?
Da blickt man natürlich ein bisschen zurück und sortiert diese lange Zeit, die aber regelrecht verflogen ist, muss ich sagen. Ich glaube, da geht es uns allen gleich. Man fragt sich, Mensch, was sind die Epochen eigentlich geblieben? Also diese einzelnen großen Abschnitte, die ersten zwei Legislaturperioden, Bewältigung der Wiedervereinigung, dann für mich diese 8 Jahre Oppositionszeit oder 7 Jahre, wohl schon als parlamentarischer Geschäftsführer. Ja, meinetwegen. Und dann die Ministerzeit, die Zeit des Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe, das waren alles, und dort, oder 8 Jahre Ausschussvorsitzender dann. Das sind alles eigene Epochen mit ganz großen Ereignissen, die jeweils diese Epochen geprägt haben. Und dann zieht man natürlich so das eine oder andere an Lehren daraus. Und deswegen habe ich in meiner letzten Rede, vorletzte Woche, auch gesagt, ein paar abschließende Bemerkungen möchte man machen. Aber wenn man dann zurückschaut und sagt, im Wesentlichen würde ich alles wieder genauso machen, im Wesentlichen, dann liegt man auch im Nachhinein gesehen nicht ganz falsch.
Okay, also mit so einem inneren Frieden gehen Sie?
Ja, mit Genugtuung.
Okay. Frau Lötsch, wie geht's Ihnen? Der Abschied rückt nun näher und auch früher als wegen der Neuwahl, natürlich früher als eigentlich gedacht. Wie geht es Ihnen, wenn Sie zurückschauen auf 22 Jahre?
Naja, ich habe ja, das haben Sie gesagt, 6-mal das Direktmandat gewonnen und 2-mal die Partei überhaupt in den Bundestag gezogen dadurch. 2002 ja zum ersten Mal war ich im Bundestag, da nur mit Petra Pau alleine und habe in der konstituierenden Sitzung meine erste Rede gehalten. Das war sicher relativ außergewöhnlich. Da kam eine Kollegin aus der SPD und sagt, ah, Sie sind neu, ich bin neu, Sie reden gleich, wer weiß, ob ich hier überhaupt mal reden kann. Und dann ja jetzt bei den Wahlen in 21 hatten wir ja leider auch keine 5% erreicht, aber 3 Direktmandate und ich glaube, da kann ich auch meiner Nachfolgerin viel mit auf den Weg geben, wie man sich auch um den Wahlkreis, ums Direktmandat kümmern muss. Denn auf einer Liste, Sie sprachen ja von der Listenaufstellung, sollte man sich nie verlassen.
Okay, das ist auch, reden wir gleich auch nochmal über die Nachfolge und wie man die betreuen kann oder helfen kann. Frau Künast, Sie waren auch Ministerin. Wenn Sie jetzt aber auf die Zeit auch im Bundestag zurückgucken, gibt es so einen Punkt, wo Sie sagen, schade, dass ich das nicht erreicht habe vielleicht?
Ja, wobei mir es schon geht wie Herrn Ramsauer. Im Wesentlichen würde ich die Dinge wieder so machen. Vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass man sich als Abgeordnete immer bemühen soll, so seinem eigenen Koordinatenkreuz zu folgen. Man ist natürlich Teil einer Fraktion, aber man muss auch selber Wertesystem haben und muss sich dementsprechend verhalten. Sonst wird man da nämlich unglücklich oder immer getrieben. Ja? Und bei Dingen nicht erreicht, also ich sag mal, das Thema Sterbehilfe zum Beispiel, ja, hätte ich gerne noch geregelt und ist jetzt aber ja, in diese Neuwahlphase gekommen. Wir waren gerade dabei, gruppenübergreifend sozusagen einen Kompromiss zu finden. So. Das sind so Dinge, die ich schade finde, weil das so Sachen sind, da weißt du nicht, also man weiß, dass man irgendwann diesen Bereich mal regeln muss und da muss Klarheit herrschen und nicht einfach Vereine selber Verfassungsgerichtsurteil auslegen. Und dann gibt es eine ganz andere Ebene, wo ich nicht sage, das war ich alleine. Ich frage mich manchmal, warum verstehen wir in diesem Land so langsam? Also bei vielen Dingen, ob das Energiepolitik ist oder jetzt, wie sich der Rechtsextremismus entwickelt hat und wie man dagegen kämpft. Warum verstehen wir manchmal so langsam, auch bei Klima, dass wir eigentlich statt uns abzugrenzen untereinander irgendwie Pakete schnüren sollten, ne, damit es vorwärts geht?
Gemeinsamkeit, um wirklich die großen Projekte nach vorne zu bringen.
Ja, und vor allem die großen Projekte anzugehen und vorwärts zu gehen, weil wer immer regiert, man wird das Problem ja nicht los, ja, indem man sich gegenseitig irgendwelche Schulden zuweist.
Die nächste Regierung wird es nicht leichter haben unbedingt als die Regierung jetzt und die Abgeordneten auch. Herr Roth, Sie sind noch nicht im Rentenalter. Trotzdem haben Sie gesagt, ich kandidiere nicht wieder. Warum haben Sie keine Lust mehr auf Bundestag?
Als ich mit 28 Jahren in den Bundestag gewählt wurde, das erste Mal direkt und dann auch 7-mal meinen Wahlkreis gewonnen, wurde ich immer wieder mit diesem blöden Satz konfrontiert, vom Kreissaal über den Hörsaal in den Plenarsaal. Der war bei mir nicht nur blöd, er stimmte auch nicht, denn ich bin eine Hausgeburt. Ich habe den Kreissaal nie von innen gesehen. Aber mir war klar, dass ich nicht als Bundestagsabgeordneter, als Politiker in Rente gehe. Ich würde gerne noch mal ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen. Das ist das Privileg, wenn man jung anfängt. Und dieses Wagnis will ich jetzt eingehen. Aber ich will durchaus auch ganz offen und ehrlich zwei Dinge sagen, die mir schwer gefallen werden. Erstens bin ich mir nicht sicher, ob ich noch mal mit dem notwendigen Engagement und der notwendigen Leidenschaft einen Wahlkampf durchgestanden hätte. Und zum Zweiten weiß ich, dass zu einer Parteiendemokratie zwingend Gremien gehören, lange Sitzungen gehören. Und diese langen Sitzungen, wo es manchmal um wenig Substanz ging, die haben mir auch nicht mehr die notwendige Freude bereitet. Und wenn man dann nicht mehr den inneren Antrieb verspürt, dann muss man die Reißleine ziehen. Und ich freue mich darüber, dass so viele traurig sind, dass ich aufhöre, denn dann scheine ich es ja nicht ganz falsch gemacht
zu haben. Aber können Sie sagen, warum Sie die Leidenschaft nicht mehr haben?
Nach dann 26 Jahren wird es einfach mal Zeit. Schauen Sie mal, ich komme ja aus einer Arbeiterfamilie, das ist mir alles nicht in die Wiege gelegt worden. Ich war der Erste, der das Abi gemacht hat. Dass ich mal Bundestagsabgeordneter werde, das ist bei mir in meiner Familie wirklich was ganz Besonderes. Ich mache seit meinem 17. Lebensjahr Parteipolitik, das sind fast 40 Jahre. Ich bin damit groß geworden, das hat mich geprägt. Und ich habe das auch immer versucht, gut zu machen. Aber irgendwann merkt man eben, der Biss fehlt und es sind mir andere Dinge wichtiger geworden. Mhm. Also mir ist es wichtig, nach draußen zu treten, eher für meine kontroversen Haltungen in der Bevölkerung für Zustimmung zu werben und jetzt nicht nur intern. Mhm.
Herr Ramsauer, gab es für Sie mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, puh, jetzt will ich eigentlich nicht mehr, jetzt würde ich am liebsten mal alles hinschmeißen?
Nein, die gab es nie bei mir. Da gab es so viel Antrieb aus den verschiedensten Kraft- und Energiequellen heraus. Das ist der Wahlkreis natürlich, für den man da ist, wenn ich sagen darf, ich sage immer, das gelobte Land zwischen Chiemsee und Königssee, der Chiemgauer Berchtesgadener Land.
Werbung muss immer sein. Sehr schön, ja.
Einer der schönsten Wahlkreise. Ja, da ist die eine Kraft- und Energiequelle und dann natürlich die ganzen sachlichen Herausforderungen. Früher in Bonn, in meinem Fall, und dann in Berlin. Und das treibt einen an. Aber wenn, was Michael Roth gerade sagt, wenn man merkt, es wird zu sehr zur Routine und es fordert dich eigentlich nicht mehr heraus, dann kann schon mal so ein Durchhänger kommen. Aber das war bei mir nie so, dass ich gesagt hätte, jetzt reicht's. Und ich sage, diese 34 Jahre waren eine Erfüllung. Und vor allen Dingen auch am Ende muss man sagen, mit Dankbarkeit. Denn wenn man in so vielen Ämtern und über so lange Zeit Politik unfallfrei übersteht, ohne Skandale, ohne Affären, ohne Rücktrittsforderungen, dann kann man wirklich nur von Glück sagen.
Frau Künast, was hat Ihnen das Leben schwer gemacht als Politikerin? Sind es eher die eigenen Parteifreunde oder die gegnerischen Parteien? Mit wem muss man sich eigentlich am meisten, also wo sind die härtesten Auseinandersetzungen?
Also es sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, ja. Also eigene Parteifreunde oder dann Koalitionspartner haben was Spezifisches, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Die vor allen Dingen muss man ja auch überzeugen, ja, ob man jetzt gewählt werden will oder ob man politisch was durchsetzen will, egal ob Regierung, Opposition. Du musst bestimmtes Talent haben, mitzunehmen und ein Talent, Kompromisse zu machen. Das war vielleicht in den letzten 3 Jahren nicht so ausgeprägt bei allen, aber Kompromisse machen muss man, damit man und auch das Erkennen, dass am bestimmten Zeitpunkt es nicht weitergeht. Und dann muss man das nehmen und realisieren. Ja? Ich will mal sagen, ganz große Entscheidungen, wie zum Beispiel die Ehe für alle, hatte die eingetragene Partnerschaft als Vorläufer. Die doppelte Staatsbürgerschaft war der Vorläufer für eine Veränderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Und das auszuhalten oder selber zu lernen in der Politik, dass du jetzt wirklich nicht noch weiterkommst, sondern das nehmen musst und auf die weiteren politischen Prozesse zu setzen. Ich meine, ich habe mal Rücktrittsforderungen gehabt von Frau Klöckner und so, also als ich Landwirtschaftsministerin war. Ja, also der hatte dann was nicht gepasst, aber ich hatte den Gegenbeweis, macht ja nichts, gehört ja auch dazu. Das Wirkliche ist, dass man nicht was macht, wo man dann auch wirklich zurücktreten muss, nämlich unfallfrei durch die Zeit kommt und eigenentschieden dann auch sagt, das ist jetzt so. Und wenn ich noch einen Satz anfügen darf, weil der Kollege sagte, für mich gibt es auch so einen Effekt. Egal, ob wir als Grüne in der nächsten Legislaturperiode mitregieren oder in der Opposition sind. Es gibt so ein paar Dinge, wo du sagst, also ich zum Beispiel würde mich gerne mit Hate Speech beschäftigen, mit vielen Ernährungsthemen, das ist Soziales, Ökologisches, alles Mögliche. Ja?
Aber auf einer anderen Ebene.
Und diese Nummer, du musst um 7.30 Uhr bei einem parlamentarischen Frühstück sein und am gleichen Tag bist du um Mitternacht immer noch im Plenarsaal und am nächsten Tag gibt es meinetwegen eine Fraktionssondersitzung oder überhaupt um 8 Uhr einen Termin und da sollst du bitte gewaschen, gekämmt und mit anderer Kleidung wieder auftreten und noch nett sein. Das ist irgendwann so, irgendwann ist diese Nummer ist zu Ende.
Ja? Ja, genau. Aber ich würde noch mal darauf gerne kommen, Frau Lötsch, weil Sie gehen ja jetzt zu einer Zeit, wo Ihre Partei sich gespalten hat, abgespalten hat.
Das ist für mich auch ein großer Schmerz, das muss ich sagen. Ich hätte das gerne verhindert, das war aber leider nicht möglich.
Ja, aber also wie bitter ist das, dass man merkt, Sie haben so gekämpft, mit Frau Pau da alleine gesessen. Ich erinnere das auch noch gut, das war nämlich auch meine Anfangszeit in Berlin, wo Sie sagen, ja, warum haben wir das eigentlich nicht hingekriegt?
Ja, es gab ja bei einigen in der Linken die Vorstellung, wenn Frau Wagenknecht weg ist, dann wird alles besser und wir werden in den Umfragen nach oben steigen. Das ist ja so nicht eingetreten. Und wir haben eben nicht den Zeitpunkt erkannt, wo man vielleicht noch hätte Kompromisse finden, wo man sich hätte zusammenfinden können. Jetzt ist es zu spät. Aber für mich persönlich ist es natürlich immer sehr ärgerlich, weil ja nur durch die Direktmandate auch Frau Wagenknecht und ihre Leute mit im Bundestag sitzen. Und das stört mich persönlich natürlich sehr. Aber wenn wir zurückblicken in die Geschichte, Abspaltung, die ja auch die Parteien immer schwächer gemacht haben, hat es immer gegeben. Man liest es nur lieber im Buch, als es selbst zu erleben.
Mhm. Herr Roth, wie sehr war es für Sie schwer? Weil Sie haben ja auch gerade jetzt auch in den letzten 2 Jahren seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine teilweise eine Position in der SPD gehabt, die eben nicht alle geteilt haben, weil Sie sehr stark für die militärische Unterstützung waren. Wie schwierig ist es, wenn man gerade, wenn der Gegner ist vielleicht so hart, aber wenn derjenige mit der anderen Meinung nicht in der anderen Partei sitzt, sondern in derselben Partei?
Also Konflikte gehören ja in der Demokratie, in der parlamentarischen zumal, dazu. Damit muss man klarkommen. Aber Konflikte in der eigenen Partei tun öfter weh. Wenn ich mit Herrn Ramsauer streite, dann ist das ein Streit im Wissen darum, dass wir unterschiedlichen Parteien angehören und das können wir respektvoll austragen. In einer Partei ist man ja fälschlicherweise manchmal der Auffassung, man müsse in allem übereinstimmen. Und wenn jemand nicht übereinstimmt und das öffentlich auch sagt, dann gilt er immer gleich so als Outlaw und ist nicht solidarisch genug, ist nicht fair genug. Also das tut dann schon weh, also so ein Konflikt, weil es geht ja dann manchmal auch ins Persönliche. Aber da muss man für sich entscheiden, was ist einem in dem Falle wichtig. Und am Ende kann ich ja sagen, das, was ich vielleicht etwas früher als manch andere vorgeschlagen, angeregt, vielleicht auch gefordert habe, die einen hat es genervt, die anderen hat es gefreut, hat sich ja dann auch weitgehend durchgesetzt. Es ist Regierungshandeln geworden. Auch wenn es lange gedauert hat, aber dafür bin ich auch erstmal dankbar. Und so ist Demokratie. Es dauert manchmal relativ lange und davon können wir alle ein Lied erzählen. Nur wenn da gerade ein Krieg läuft, wo tagtäglich Menschen sterben, dann zählt auch wirklich jeder Tag und dann wächst auch eine gewisse Ungeduld, die uns allen ja zu eigen ist, egal in welchem Projekt.
Ja, das haben Sie ja eben auch gesagt, dass Sachen irgendwie im Rückblick, dass man denkt, das dauert alles irgendwie immer zu lange. Aber ist das nicht auch der, ja, letztendlich der Preis der Demokratie, dass es einfach lange dauert?
Naja, ja, das ist Demokratie. Und ich, manchmal müssen wir uns ja, glaube ich, alle Sorgen machen, wenn auch im Digitalen das immer weiter hochgejagt wird, alle schon wissen, man muss so machen, dann ist es so. Demokratie heißt Kompromisse machen. Ja. In der eigenen Partei, in der Koalition, manchmal braucht man auch noch größere Mehrheiten. Da musst du es in Brüssel notifizieren lassen, weil es irgendwie binnenmarktrelevant ist. Oder die Bundesländer sagen, so haben wir es uns auch nicht vorgestellt.
Föderalismus.
Und dann wissen sie aber auch nicht genau, wie sie es denn wollen. Dann dauert es noch länger. Oder du hast Lobbygruppen, die sagen, und jetzt nehmen wir diesen Kampf auf, ja, und schon reiten sie los. Aber trotzdem ist es so, dass du... Also wo man das weiß, und ich glaube, dass wir alle die Pflicht haben, eigentlich das auch positiv zu konnotieren, ja, und positiv drüber zu reden, das ist Demokratie. Also lieber im Land leben mit Aufwand in der Demokratie und den Prozessen, als in einem, wo abwechselnd jemand von oben sagt, so ist es. Da hängen ja auch Freiheiten dran. Du kannst auch nicht Straftatbestände einfach mal so rum oder so rum verändern. Alles kriegt eine Diskussion. Und trotzdem ist es aber heute, glaube ich, schwieriger geworden, weil durch das Digitale da so eine Sprengung drin ist. Der Algorithmus haut Sachen raus. Leute, also früher konnten die Kommentatorinnen oder Kommentatoren sich noch überlegen, was sie sagen. Egal, ob das abends im Fernsehen ist oder morgens in der Zeitung. Die haben noch nicht angefangen, darüber nachzudenken, was sie schreiben möchten. Da hat das Netz schon 3 Kampagnen, so, wo sie gar nicht von runterkommen. Ja. Das macht Demokratie und demokratische Prozesse heute viel, viel schwerer, weil nicht nur wir Geduld brauchen, sondern die Bürgerinnen und Bürger auch. Und die denken, warum machst du das nicht einfach? Ja?
Obwohl viele Dinge auch zu lange dauern. Also ich sag mal ein Beispiel, was man auch hätte noch erreichen können. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt einen Gruppenantrag, den Paragraphen 218 abzuschaffen. Und ich komme ja aus einem Land, wo es diesen Paragraphen 218 nicht mehr gab. Also dass der Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stand. Dann hatten wir ja 4 Jahre lang 2 getrennte Gebiete, wo Paragraph 218 eben nicht unter Strafe stand, also das sogenannte Beitrittsgebiet, also die ehemalige DDR. Und in anderen Paragraphen gab es da auch. Und wir waren ja auch schon, wir kennen uns ja schon länger, Renate Künast und ich, seit 1990. Da haben wir im Abgeordnetenhaus, beziehungsweise vorher sogar, waren wir gemeinsam im Ausschuss für die Einheit Berlins an einer Verfassung gearbeitet und wollten halt diesen Paragraphen abschaffen. Dann war der kurze Zeit auch für ganz Berlin fast abgeschafft. Und das ist jetzt ja nur inzwischen fast 35 Jahre her. Und da sagt man, das dauert mir eindeutig zu lange und ich würde es gerne noch erleben.
Okay, also ein Projekt, was Sie noch gerne machen würden. Wenn Sie jetzt aber zurückschauen, was sich geändert hat, Herr Ramser, was würden Sie denken jetzt in den 34 Jahren? Was ist so das Größte, was jetzt einfach anders ist als zu Beginn, als Sie in den Bundestag kamen?
Da hat sich natürlich zwischen dem Bonn von 1990, als ich das erste Mal antrat, und in Berlin von heute unendlich viel verändert. Manchmal wird das an den unterschiedlichen Städten festgemacht. Stimmt aber nicht, weil wenn das Ganze in Bonn geblieben wäre, wäre natürlich das Bonn von heute ein ganz anderes, also mit Parlament und Regierung, als es das Bonn von 1990 war. Da werden immer falsche Vergleiche gezogen. Aber man könnte jetzt auf Ihre Frage viel aufzählen, aber ich knüpfe an das, was Renate Künast gerade gesagt hat. Die Art der Kommunikation hat sich natürlich immens verändert und das Tempo ist gestiegen. Das irre Tempo, das gilt übrigens auch für Medienvertreter, für Journalisten, da kann man sich oft aus unserer Warte heraus ärgern über das, was berichtet wird und oft nicht ganz berichtet wird oder sogar falsch. Bei dem Tempo, was heute herrscht, ja, da kann sich jemand in einer Online-Redaktion vor allen Dingen, wenn du von jetzt auf sofort berichten und bewerten, kommentieren sollst, da kannst du nicht mehr einen Tag wenigstens oder eine Woche recherchieren. Und das ist eines der ganz, ganz wesentlichen Punkte, die sich geändert haben. Aber sie sind irreversibel und als Politiker muss man damit leben und sich darauf einstellen.
Ist das so? Also würden Sie dem auch zustimmen, Herr Roth? Und gibt es Momente, wo man vielleicht auch mal sagen kann, Moment, das weiß ich noch nicht, da kann ich jetzt noch nicht so sagen, darum muss ich noch mal drüber nachdenken, oder geht es einfach wirklich nicht mehr? Weil das Schlimmste, ich stelle mir so schwer vor, weil Sie haben ja auch, also auch bestimmte Gesetze in allen Dingen, wo Sie zustimmen müssen oder eine Meinung zu haben müssen, das alles zu durchdringen.
Also der Druck zu allem, jederzeit seinen Senf abzugeben, der ist sehr groß. Nicht immer ist es durch Klugheit geprägt. Manchmal ist man auch einfach zu raubautzig dran und es fehlt, das ist, scheint mir das Wichtigste zu sein, eine Kultur des Verzeihens und der Nachsicht. Wer ständig sendet und online ist, der macht auch viele Fehler. Und da kann man auch mal im Eifer des Gefechts einen Post senden, wo man sich dachte, hätte ich vielleicht noch mal drüber nachgedacht, dann wäre es besser gelaufen. Und vielleicht habe ich da auch einfach zu laut rausgeschrien, was am Ende vielleicht nicht den Tatsachen entspricht.
Das haben Sie auch, ist Ihnen auch passiert?
Aber selbstverständlich ist mir das passiert, ja, klar. Und dann fällt mir auch kein Zacken aus der Krone. Dann auch zu sagen, tut mir leid, habe ich einen Fehler gemacht, passiert wahrscheinlich wieder. Aber es wird eine Riesenwelle. Und Sie können das nicht mehr aufhalten. Sie sind nicht mehr Herr der eigenen Kommunikation. Was sehr viel Mut erfordert, und das haben Sie ja angedeutet, ist, sich einfach rauszunehmen. Und das ist auch etwas, also zur Politik gehört Vordenken, Nachdenken, sich was ausdenken. Und dafür bleibt immer weniger Zeit. Und heute muss sich ein Bundeskanzler ich rede jetzt nicht von mir, weil ich bin nicht erste Reihe gewesen, aber ein Bundeskanzler, der muss sich rechtfertigen, wenn er einfach mal eine Woche weg ist. Meine These war ja immer, so ein Typ wie Willy Brandt könnte heute kein Bundeskanzler mehr werden. Der soll sich ja im November ein, zwei Wochen irgendwie mal ins Private zurückgezogen haben, weil er mit der Welt einfach auf die Welt keinen Bock mehr hatte.
Herr Adenauer hat auch wochenlang Urlaub in Cadenabia gemacht.
Oder Helmut Kohl, auch wenn er immer sicherlich Politik gemacht hat, hat den Sommer über am Wolfgangsee verbracht. Heute muss man omnipräsent sein.
Die Frage ist, wie sehr leidet die Politik darunter? Oder
die Politik leidet darunter, weil am Ende nur noch die Harten in den Garten kommen. So einfach ist das. Das hat man bei Frau Merkel erlebt. Sie Typen, die absolut stressresistent sind, die nichts persönlich an sich heranlassen, die es zumindest abperlen lassen, die schlimmsten Dinge einfach auch aussitzen können, die mit wenig Schlaf auskommen, die halten es durch. Insofern sind sich ja Angela Merkel und Olaf Scholz am Ende auch ähnlich, auch wenn sie sicherlich unterschiedlich in vielen Sachen sind. Und ich weiß nicht, ob das der Politik am Ende gut tut, wenn, ich sag's mal so, die Sensibelchen schon frühzeitig sagen, das ist nichts für mich.
Also wenig Schlaf, finde ich, ist ein richtiges Stichwort. Also eine Kollegin hat auch mal in der Schulklasse gesagt, was ist die beste Voraussetzung, Politiker zu werden. Dann sagte sie erstmal, wenig Schlaf auskommen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt vielleicht unseren Nachfolgern etwas mitgeben wollen, der Bundestag ist natürlich auch ein Laufrad. Und man muss sich bewusst auch mal entscheiden, diese Sitzung findet auch statt, wenn ich nicht dabei bin. Ja. Und ich gehe lieber dorthin, wo etwas stattfindet, nur wenn ich dabei bin. Also das ist für mich eigentlich immer das Kriterium, also natürlich mit zunehmender Erfahrung.
Und dann die Bürger und Bürgerinnen sagen ja, da sitzt ja kaum jemand im Plenarsaal.
Ja. Aber du meinst jetzt nicht nur Plenarsitzung, sondern
ich meine jetzt nicht nur Plenarsitzung, nee, also obwohl ich verglichen mit anderen relativ häufig im Plenarsaal war, aber wenn ich da bin, dann versuche ich mich durch schnelles, aktives Zuhören, ne? Dann auch durch Zwischenrufe oder Zwischenfragen einzubringen. Aber es gibt ja so unendlich viele Gremien, wo wie so unendlich viel beredet wird und man sich hinterher fragt, wenn man zum Beispiel abends nach Hause kommt, was hast du gemacht den ganzen Tag? Und dann kannst du es einem Satz sagen und dann denke ich, warum hat das 5 Stunden gedauert? Das ist dann immer so was, man sagt, nee, und wichtig finde ich auch, dass man auch außerhalb der Politik Kontakte hat und dass man auch das kulturelle Leben wahrnimmt, dass man auch von mir aus Sport macht und andere Sachen, weil wir auch über ganz viele Sachen entscheiden, zum Beispiel über Kultur. Und wenn ich weiß, es gibt Leute, die entscheiden über Kultur, waren aber vielleicht vor 10 Jahren das letzte Mal im Theater, dann sage ich, das stimmt, da stimmt was nicht. Das muss man natürlich zusammenbringen.
Genau, das wäre auch nochmal eine Frage, also inwieweit sich das Leben neben der Politik, inwieweit hat man dafür überhaupt Zeit, ob das Familie, Kultur, solche Sachen sind, oder ist das der Preis, Herr Ramsauer, den man einfach dann zahlt, dass man sagt, eigentlich Privatleben geht dann irgendwie kaum noch, oder Hobbys?
Das muss man sich antrainieren und sich auch irgendwie abverlangen. Und das ist ein Punkt, den ich musste ja als parlamentarischer Geschäftsführer die parlamentarischen Neuankömmlinge immer parlamentarisch sozialisieren. Das gehört zu dieser Jobbeschreibung. Ja. Und denen habe ich genau zu diesem Punkt immer gesagt, haltet euch eisern. So eine innere Distanz, die brauchst du, sonst frisst dich der Job auf. Er frisst dich weg, er rafft dich weg. So ein Stück innere Distanz, und da gehört auch dazu, was anderes mal zu tun.
Also, was war das bei Ihnen?
Ja, ein Beispiel, als ich, das war noch dazu in meiner Ministerzeit, ich habe mit Justus Franz und einigen anderen Konzertpianisten eine CD aufgenommen mit Mozart-Klavierkonzerten mit Orchester der Deutschen Oper hier in Berlin. Und da muss man natürlich...
Aber das ist schon ein hoher Standard,
sowas. Ja, naja, jetzt musst du da auf Konzertreife hochtrainieren. Dann habe ich meinem Ministerbüro gesagt, Terminbüro, für 3 Monate jeden Tag 2 Stunden Bruttozeit, ja, die haben mich erstmal für völlig durchgeknallt. Der Minister.
Hatten Sie ein Klavier im Büro?
Nee, in der Wohnung, ein Übelklavier. Aber ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Absolut. Und ähnliche Dinge, auch Sport und so, du brauchst den geistigen Abstand, damit du die anderen Dinge umso besser dann wieder verträgst und verdaust.
Mhm. Was haben Sie gemacht?
Als Ausgleich... viel immer auf Reisen geachtet, weg sein, weil das übrigens den Vorteil hat, also musst ja gar nicht weit reisen, du kannst auch nur ins Wendland reisen oder so, ja, weil es mich in eine andere Rolle bringt, dieses bestimmte Funktionieren nicht zu haben oder anders zu sein. Auslandsreisen sind auch schön, sozusagen in Litauen an der Ostsee Ferien zu machen, ein paar Tage, und es kennt dich von den Litauern keiner, ist ein Lebensgewinn, ja, weil du kommunizierst anders miteinander, als dass die gleich schon 8 Vorstellungen haben, wer und was du bist. Adventskalender basteln mit Kindern, Leute einladen zum Essen, kochen. Wir haben eine Zeit lang auch eine gute Kultur gehabt, das war immer dienstagsabends, im Kalender stand Termin mit S. Punkt, damit sich das Büro nicht verquatscht. Ja, das war mal am Anfang Sauna und später Hammam, wo wir mit ein paar Frauen immer hingegangen sind. Tut mir leid, da ist schon ein Termin im Kalender, ja, sodass das Wort da als Assoziation war und nicht sagt, nee, da geht sie ins Hammam. Ja. Sonst hast du ja verloren. Dies eine Mal für mich. Und ich muss mal sagen, das gerade, weil Peter Ramsauer das gesagt hat mit den Neuen. Ich habe den Neuen bei mir auch immer zum Beispiel die Regel gegeben, einem Jüngeren, der mir strahlend erzählte, gerade neu drin, Ostern mache ich eine tolle Delegationsreise in die USA in der Osterwoche. Und ich gucke und sage, was sagt deine Frau? Ja, das ist aber ganz toll. Und da bin ich so froh, dass ich, und dann komme ich Freitagabend oder Samstag früh komme ich wieder. Und ich so, was sagt deine Frau? Ja, ich bin ja dann Ostern da. Mhm. Sag ich, ja, aber alles andere hat sie besorgt. Ja, schön, die ganze Familienarbeit macht man besser nicht. Ich habe auch schon Delegationen gesagt, das ist eine Woche oder so, bestimmte Zeiten sind tabu. Und in der Woche danach fuhr er dann nach England und seine Frau kam nach. Und das sind auch so Dinge, dass du den Leuten erzählen muss, sozialisieren für den Parlamentarismus, dass du einfach Flöcke einrahmen musst, dass wir in den Beziehungen faktisch auch verpflichtet sind, die Urlaube zu planen. Mag sich komisch anhören, ist aber ein Zeichen der Wertschätzung. Du wartest immer auf mich, ich organisiere jetzt was.
Okay, ja? Also klare Abgrenzung. Herr Roth, ist das was? Sie sind ja letztes Jahr für ein paar Monate ausgestiegen, war das richtig? Oder
dieses 2022, Jahr? Ja, als ich krank war. Ja, das waren dann insgesamt 5 Monate, die ich hier nicht politisch arbeiten konnte. Also ich habe schon mal ausprobiert, wie es ist, ohne Politik zu sein. Es ist mir ganz gut gelungen, ja. Aber es war nicht einfach, klar.
Aber ist das ein Punkt, was würden Sie jemandem Neuen mitgeben? Das, was Sie, Herr Ramsauer und Frau Künast, jetzt auch gesagt haben, sich Freiräume schaffen, abgrenzen, ist das wichtig?
Es ist erstmal wichtig, sich mit was anderem zu beschäftigen. Und das kann die Kultur sein, das kann ein Film sein, das kann das Kochen sein, das Backen sein. Ich finde, man muss auch mal den Mut haben, etwas abzusagen. Also ich habe für mich entschieden, das kann jeder anders entscheiden, dass ich zum Beispiel weniger Abendtermine mache, weil ich diese ganzen Empfänge nicht so mag. Das ist nicht mein Ding. Das kann jeder anders entscheiden. Also ich finde, man muss nicht alles machen. Und man sollte einfach auch mal die Gelegenheit wahrnehmen, mit den Menschen, die einem auch etwas bedeuten, Zeit zu verbringen. Also ich habe auch mit meinem Mann dann regelmäßig Urlaube geplant und die habe ich auch durchgehalten. Das war die einzige Zeit, wo wir wirklich auch mal etwas miteinander machen konnten, ohne dass wir ständig auf die Uhr geguckt haben. Und das versuche ich auch den Kolleginnen und Kollegen nahe zu bringen. Noch einmal, es ist halt alles schneller geworden. Und dieses Tempo, da kommst du nicht mehr raus. Und ich glaube, gerade die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die stehen unter diesem Druck, weil die ja auch mit diesem Tempo groß geworden sind. Ja. Also von Jüngeren wird auch erwartet, ich weiß nicht, vielleicht kann sich Herr Ramsauer den Luxus einfach erlauben, zu sagen, ich bin nicht auf Social Media. Wenn Sie als 28-Jähriger ins Parlament kommen, dann müssen Sie überall präsent sein und alles zeigen. Und Das kostet wahnsinnig viel Zeit, Kraft. Und wie gesagt, Sie kriegen ja auch mal ordentlich einen von Bug. Und das ist auch schon erwähnt worden. Der Ton ist derart rau geworden. Sie können machen, was Sie wollen. Es wird erstmal durch die Brille des Misstrauens beäugt. Und dann sind sie ganz schnell dabei, sich zu rechtfertigen. Und
aber Rechtfertigung, den Ton macht man ja auch selber. Also die,
oder? Das habe ich nicht verstanden. So rau geworden ist. Ich denke mal zurück an die Anfangszeit im Berliner Abgeordnetenhaus. Im Bundestag war es wahrscheinlich ähnlich. War ich ja noch nicht dabei in Bonn. Aber da ging, es war natürlich ohne Social Media, aber die Debatten waren schon sehr heftig. Und ich finde, du wirst dich ja auch daran erinnern können, dass es da auch, nicht nur freundlich zuging, gerade in Bezug auf uns. Und ich finde heutzutage in den letzten Jahren diese, sozusagen, Inflation von Ordnungsrufen etwas übertrieben. Und wenn wir uns auch, ein Kollege sagte gerade, er hätte sich ältere Debatten angesehen, noch mit Wehner und Wohlrabe, der dann als Übelkrähe bezeichnet wurde.
Wehner hatte die meisten Ordnungsrufe.
Ja, und da sollte man auch nicht so empfindlich sein. Es ist natürlich, was das Netz betrifft, was anderes, weil da sind ja lauter, da knüpfe ich ja an, da kommen ja lauter so Anonyme oder man weiß nicht so richtig, da stehen vielleicht Namen und man weiß nicht, ist der derjenige an der nächsten Ecke und haut dir auf den Kopf.
Ist das ein Unterschied, weil Sie hatten ja haben ja selber dagegen geklagt, gegen Beschimpfung. Ist das ein Unterschied, ob das im Netz ist oder ob im Parlament von jemand von einer anderen Partei Ihnen
was entgegenwirft? Es ist ja gar nicht trennbar. Wenn du im Netz Parteien und Organisationen haben, die sich vernetzen, auch international, und das betreiben, die übrigens auch in Österreich sieht man das auch sehr gut, sich manchmal Leute richtig vornehmen und über Wochen richtig beballern. Ja?
Kampagnen, ja.
Richtige Kampagnen gegen einzelne Leute fahren. Und damit meine ich nicht nur wilde Kritik. Also wenn mir einer sagt, ihr macht nur das, was die Umweltgruppen sagen, oder ich sage, sie machen nur, was quasi fossile Energie will oder so, das ist ja alles noch höflich, ja, sozusagen. Ja? Aber dann richtig die Abwertung, ich weiß, wo du wohnst, wo deine Kinder sind, Klammer auf, übrigens ein Problem. Die richtige Ehrabschneidung. Oder ich habe ja auch erlebt, dich müssten auch mal eine Gruppe Nordafrikaner vergewaltigen, dann wüsstest du und so. Da bin ich dann auch gegen vorgegangen bis zum Bundesverfassungsgericht. Ein Problem, das uns nicht nur uns trifft, Kommunalbeamte auch. Du erlebst von Kommunalbeamten, dass die ihre Häuser verkaufen und woanders hinziehen, selbst wenn sie da noch arbeiten, um sich und ihre Familie zu schützen und wegzukommen. Das heißt, es gefährdet Demokratie. Und ich würde zu Gesine Lötsch sagen, ich finde, es ist nicht dasselbe. Es gab hier und da wilde Dinge. Natürlich haben sich Dregger und Joschka Fischer gegenseitig berühmt gemacht, indem sie sich beschimpft haben. Oder Strauß und Wohlrabe oder wie auch immer. Aber es waren bestimmte Gruppen. Es war nicht so, dass du, wo immer du bist, auch wenn du ins Netz gehst, schon kommt dir da so mit Wucht was entgegen. Und du gehst auf die Straße und die Leute reden plötzlich auch so. Ich wage die These, dass diese Beleidigung, üble Nachrede bis hin zu Übergriffen auf Abgeordnete, hatten wir gerade in Berlin, aber die Leute sind, die so einen Stand machen, Übergriffe auf Büros und so weiter, das ist jetzt nicht mehr so putzig wie früher, wo ein paar Bauern meinten, einem ein bisschen Gülle vor die Bude zu machen, was auch nicht elegant war. Aber jetzt hat das eine Form angenommen, die Menschen Sorge macht, ob sie für solche Ämter überhaupt zu kandidieren. Und deshalb würde ich es von uns als Person ein bisschen abziehen. Wir können immer noch unsere Häuser oder Wohnungen oder so anders sichern, aber wer auf dem Dorf wohnt, wo alle wissen, wo du bist,
das ist richtig. Das ist
und der, die mit Kampagnen, da findest du teilweise auch keine Bürgermeisterkandidaten mehr.
Die meisten Ordnungsrufe erhält die AfD. Herr Ramsau, was hat sich geändert, seitdem die AfD im Bundestag ist? Weil viele sagen ja auch, das Miteinander, was man über Parteigrenzen hinweg hat, funktioniert nicht mehr so, seit die AfD im Bundestag ist. Stimmt das?
Also da antwortet jetzt einer, der den allerletzten Ordnungsruf in Bonn und den allerersten in Berlin bekommen hat.
Was haben Sie gemacht? Wen haben Sie denn beschimpft? Wen haben Sie denn kritisiert?
Ich weiß es. Das ist eine Anekdote, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ich finde, dass sich einfach der Ton auch im Plenum geändert hat. Manche Dinge tut man einfach nicht und manche Dinge sagt man einfach nicht. Ich will ja nicht alle Mitglieder der AfD-Fraktion in einen Topf werfen, aber was sich da ein gewisser Teil davon erlaubt an Ausfällen, das ist einfach unerträglich. Es gibt natürlich hier eine gewisse Grauzone, das ist klar, und bei einer Sendung wie heute darf man vielleicht auch ein paar so wichtige Grundsätze in Erinnerung rufen, was genau damit zu tun hat, was geht und was geht eben dann nicht mehr. Wolfgang Schäuble hat uns Junge damals immer gesagt, und das war einer seiner Lieblingssprüche, wir müssen uns gegenseitig ertragen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Helmut Kohl hat uns ganz jungen Abgeordneten ja da oft auf die Seite genommen. Und dann war immer einer seiner Lieblingssprüche, wahr ist dies und dies, wahr ist aber auch das andere. Es gibt oft kein Entweder oder, sondern das sowohl als auch. Und dann hat er uns oft gesagt, in der Politik gibt es oft nicht nur eine Wahrheit, sondern mehrere. Also dieses Akzeptieren, dass man die Dinge so und so sehen kann, das Einhalten von Toleranz, von Anstand, von Respekt, von Fairness den anderen gegenüber, das ist so unendlich wichtig. Und das vermisse ich, um auf Ihre Frage zurückzukommen, schlicht und einfach bei der AfD. Und das hat natürlich die Atmosphäre im Parlament verändert.
Alle 40 Minuten. Alle 40 Minuten, das sind hier die Altparteien. Das ist, also vor zwei Tagen wieder eine Rede, wo ich da saß, atemlos, und dachte, ich muss tief Luft holen, weil du manchmal denkst, du musst da hingehen und dich an einer Schlägerei beteiligen, weil man sich das eigentlich nicht gefallen lassen kann. Tue ich natürlich nicht, aber was dann alles kommt an Abwertung, an Adjektiven und so, da wird erstmal anderthalb Minuten oder so das YouTube-Video gemacht mit allen Dingen. Neulich hat ein AfD-Abgeordneter gesagt, man würde schon den Verwesungsgeruch von der Regierungsbank wahrnehmen und so, wo ich denke, sag mal, Junge, was erlaubst du dir eigentlich, über andere Menschen so zu reden? Das widerspricht ja auch allen Thesen. Und wenn ich das an so einem Donnerstag, wenn der Tag lange ist, ja, und dann sitzt du da und alle 40 Minuten zwischendurch wirst du noch zum Volksverräter gemacht. In der NS-Zeit waren die Volksverräter zur Tötung freigegeben, ja, quasi zur Lynchjustiz. Und das hauen die da ein Ding nach dem anderen raus. Da kriegst du Kopfschmerzen irgendwann und musst wirklich deine Energie sammeln. Aber gleichzeitig denke ich, was ist eigentlich in den Regionen in Deutschland los, die da alle so zusammenleben? Da ziehen sich ja Menschen zurück. Das ist natürlich eine Gefahr.
Ja, das ist das Problem, dass dann Leute nicht mehr in die Politik gehen wollen, obwohl es jetzt natürlich bei der Aufstellungsliste oder wer den Wahlkreis anführt, natürlich schon genug Menschen gibt, die das wollen. Herr Roth, hatten Sie eigentlich ein Vorbild, als Sie in die Politik gegangen sind, oder dass Sie gesagt haben, das ist eigentlich ein Politiker oder eine Politikerin, auch wenn man ins internationale Geschäft guckt, so würde ich auch, oder da kann ich mir was von abgucken?
Nö. Nee. Hatte ich nicht. Also da habe ich nicht gehabt. Meine Sozis, die anfangen, irgendwie von Willy Brandt vorzuschwärmen, ich finde, das ist einfach eine andere Hausnummer, eine andere Generation. Ja. Für mich, ich habe mich auch immer in gewisser Weise als privilegiert empfunden, weil ich natürlich noch eine Generation von Politikerinnen und Politikern erlebt habe, die aus dem Krieg kommt, die den Faschismus erlebt hat. Das ist etwas ganz anderes. Ich meine, ich habe es auch nicht immer ganz leicht gehabt, aber das ist ein ganz anderes Niveau. Und ich habe eben auch schon sehr früh, auch schon vor meinem 28. Lebensjahr, vor meiner Zeit im Bundestag, Politiker von zwei Seiten kennengelernt. Einmal die öffentliche Person und dann die Privat- oder sagen wir mal die Person hinter der Kulisse. Und da habe ich oft festgestellt, was für ein Arschloch. Also so ein populärer Politiker, ich möchte jetzt ganz bewusst keinen Namen nennen, auch eine populäre Politikerin, wo man dann immer nur im Hintergrund Schreckliches gehört hat. Also wie die mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht und was für Allüren die an den Tag legt. Da habe ich gesagt, mein Gott, du musst deinen eigenen Weg gehen. Also ein Vorbild hatte ich nicht, aber es gab schon Typen, die mich beeindruckt haben. Also wäre ja jetzt blöd, wenn ich nicht sagen würde, so ein Typ wie Obama mit seiner Coolness, den fand ich natürlich auch toll. Ja. Oder ich fand auch Clinton toll. Also ehrlich gesagt.
Mit seinem Saxophon.
Ja, also sowas hat mich beeindruckt. Ja. Aber ich komme jetzt nicht auf die Idee zu sagen, das ist ein Vorbild. Ja.
Ich habe als Jugendliche bewundert Hildegard Hamm-Brücher. Das war die einzige, also es gab noch Annemarie Renger. Ich hatte mich sozusagen als Jugendliche für Hildegard Hamm-Brücher entschieden. Die fand ich so, obwohl ich dachte, so eine grande Dame wirst du nie. Also fand ich, aber dann habe ich, eigentlich war ich an ganz vielen Stellen von einzelnen Leuten beeindruckt, wo ich, obwohl ich das sonst immer affig finde, ja, aber auch selber denen gerne die Hand geben wollte. Alexander Dubček mal habe ich einmal getroffen oder Nelson Mandela oder so, wo du denkst, also das sind aber auch Leute, die haben eine Geschichte. Und ja, ich glaube, es muss auch jede und jeder von uns eine eigene Geschichte machen. Du kannst immer nur gucken und wenn du auf andere guckst, kannst du manchmal erkennen, was es ist, wenn man einen roten Faden an Werten hat und versucht, damit umzugehen. Das ist das Größte, was man erreichen kann, dass die Leute einen vermissen oder sagen, die haben roten Faden gehabt, den sind sie auch gefolgt und nicht wie so ein Fähnlein im Winde.
Frau Lötsch, weil Sie ja so aktiv Wahlkampf in Lichtenberg gemacht haben und das jetzt ist der Wahlkampf, den übernimmt jetzt die Vorsitzende der Linken, Frau Schwertner. Und mit der sind Sie auch zusammen dann auf dem Plakat zu sehen, ja, wo klar also, ist, da wird es weitergeht sozusagen. Mhm. Würden Sie denn sagen, dass sich die, wir haben ja jetzt gesagt, wie sich die Politikerinnen und Politiker verändert haben, wie sich das Leben als Politiker verändert hat, haben sich die Wählerinnen und Wähler stark verändert oder das Gespräch mit denen direkt? Ist das anders geworden?
Also ich glaube, die Leute erwarten sehr viel, sehr schnell. Und man muss als Politiker und Politikerin sagen, wie wir es vorhin ja auch schon besprochen haben, dass ja nicht alles sofort geht und dass ja auch überall Interessen wirken. Häufig sagen die Leute, na setzt euch doch alle an einen Tisch und ihr werdet schon die beste Lösung finden. Nein, es gibt eben Leute, die verfolgen Interessen, ich sag jetzt mal andere Beispiele als Renate Künast vorhin, zum Beispiel der Rüstungsindustrie und andere, die finden das nicht gut. Und das ist auch mal klar, also wir zum Beispiel, dass man den Leuten versuchen muss, dass man sich dann durchsetzen muss. Und man kann sich nur durchsetzen, wenn man möglichst viele Stimmen hat. Und,
aber der Anspruch ist stärker geworden,
die Anspruchshaltung. Dass Dinge sehr schnell passieren. Und wir wissen ja alle, haben wir auch gerade diskutiert, dass manches ja noch langsamer geht durch die Vielzahl der Parteien, durch die Vielzahl der Interessen, der Gremien, was es alles gibt.
Ist eigentlich irre, weil auf der einen Seite haben wir ja gerade gesagt, es geht alles viel schneller. Also irgendwie alles muss schneller gehen und irgendwo sind die Prozesse aber doch
ja,
langsam.
Ja, weil eben so viele beteiligt sind. Es sind immer viele Spieler im Spiel. Ne? Wie gesagt, also warum geht das nicht sofort? Und es ist ja auch manchmal sehr, ja, auch für uns selbst frustrierend. Also ich sag mal, Beispiel, was vor Ort ein großes Thema ist, die Bebauung von grünen Innenhöfen. So. Da sagt der Bürgermeister von dem Bezirk, ich will das nicht. Dann sagen die Abgeordneten, wir wollen das nicht. Und dann wird es trotzdem gemacht, weil es eben der Senat entscheidet, der Finanzsenator. Und das sind natürlich Sachen, wo ich sage, naja, wozu haben wir euch gewählt? Wozu gibt es einen Bürgermeister, der sagt, er ist dagegen? Und dann passiert es doch. Das ist natürlich für uns auch nicht besonders erfreulich, wenn wir sagen, ja, okay, wir haben zwar einen Bürgermeister oder Bürgermeisterin, aber die Entscheidung fällt woanders.
Ah ja. Wenn Sie jetzt dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören, Herr Ramsau, was wäre für Sie so ein Wunsch für den neuen Bundestag?
Ich knüpfe an meine letzte Wortmeldung an, fair miteinander umzugehen, respektvoll, um die anderen Meinungen schlicht und einfach nicht einfach verteufeln oder diskreditieren, sondern
und passiert das im Moment so stark? Also passiert das, also wir hatten ja jetzt gerade, Olaf Scholz redet von Fritze Merz und Thünkram und Herr Merz attackiert Scholz stark. Finden Sie das zu viel oder ist das jetzt Wahlkampf?
Und naja, manchmal wird das verglichen, wie beispielsweise Franz Josef Strauß und Wehner miteinander umgesprungen sind. War eine vollkommen andere Zeit. Die Zeiten, Epochen kann man hier nicht vergleichen. Jede Epoche hat auch ihre besonderen Stile. Aber was von uns Politikern von der Öffentlichkeit, nicht von der pöbelnden jetzt, von der anständigen, normalen, überwiegenden Öffentlichkeit erwartet wird, dass wir ordentlich miteinander, anständig miteinander umgehen. Und umgekehrt brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir uns als Politiker gegenseitig öffentlich mit Schmutz bewerfen, dass dann die Öffentlichkeit Respekt vor uns hat.
Das können die also, auch dann.
Ja, das können die dann auch. Also das wünsche ich mir fürs zukünftige Parlament und alle, die jetzt kommen.
Frau Künast, gibt es einen Wunsch für den nächsten Bundestag?
Ja, ich würde mich da anschließen und wenn wir so spielen würden, wir packen einen Koffer, würde ich hinzutun, dass wir uns mehr um Transparenz und Zusammenhänge bemühen, die erklären. Also nicht gegenseitig immer sagen, es gibt eine ganz einfache Lösung, so machen wir das und wir haben das Geld, sondern wirklich sagen, unter den Prämissen denken wir kurz- und langfristig und das kann innerhalb der EU sein. Also einfach nicht die schnelle Behauptung mitzuspielen, sondern zu erklären, was bewirkt was und wie ist der demokratische Prozess, weil die Gegenbewegung ist ja schon da, die immer schneller, immer höher, immer aggressiver ist.
Was sind Ihre Wünsche?
Also der Bundestag ist kein Hörsaal, sondern ein Volkssaal. Ich wünsche mir eine andere Sprache, die den Menschen eher zugewandt ist. Manche stehen in einem Wettbewerb mit Expertinnen und Experten. Wir sind aber Politikerinnen und Politiker, die so verständlich reden sollten, dass wir Menschen erreichen, die sich das vielleicht auch mal anhören. Und dieses technokratische Geschwurbel, das geht mir furchtbar auf den Zeiger.
Das ist ja häufig auch eine wichtige Tuerei. Also für mich ist auch ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Verständlichkeit. Und daran denken, dass sich die meisten Menschen ja nur wenige Minuten am Tag überhaupt mit Politik beschäftigen können. Und wir sollen uns so ausdrücken, dass wir dass sie uns verstehen. Und nur wenn wir sehr verständlich sprechen, haben wir es auch selber verstanden. Das gehört ja auch dazu.
Das stimmt. Vielen Dank, Frau Lötsch, Herr Roth, Frau Künast, Herr Ramsauer. Alles Gute für die Zeit nach dem Bundestag Ihnen. Vielen Dank fürs Zuschauen Ihnen. Morgen gibt es natürlich wieder eine Phoenix-Runde. Dann schauen wir auf Kriege, Krisen, Konflikte und fragen, braucht die EU eine Zeitenwende? Es ist ja ein Gipfel wieder am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Zu Gast sind Jean Asselborn, der ehemalige Außenminister, und Wolfgang Ischinger. Schön, es wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.